Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und im Studio ist heute Detlef Karg. Willkommen zu unserer späten Tageszusammenfassung hier im Deutschlandfunk, in der wir unter anderem auf die Frage eingehen, wie könnten mögliche Asylverfahren in Drittstaaten aussehen. Dazu sind wir im Interview mit Stefan Thome verabredet. Er ist parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Außerdem in dieser Sendung ein Bericht über einen neuen Fall von Jugendgewalt, der in sozialen Medien viral ging und für Diskussionen sorgte. Wir blicken zudem unter anderem auf dem Besuch von Bundeswirtschaftsminister Habeck in China. Ebenso beschäftigt uns die Reise Wladimir Putins nach Vietnam. Und ab 23.45 Uhr gibt es dann hier alles von diesem Spieltag bei der Fußball-EM in Deutschland. Gestern ertagten in Berlin die Ministerpräsidenten der Länder und gleiches taten die Innenminister seit Mittwoch bis heute in Potsdam. Zahlreiche Themen wie häusliche Gewalt, Cybermobbing und mehr wurden dort verhandelt. Und es ging auch um die Abschiebung schwerkrimineller Straftäter in Länder wie Afghanistan und Syrien. Unser Landeskorrespondent in Brandenburg, Christoph Richter, hat das Treffen verfolgt.
Das zentrale Thema der diesjährigen Frühjahrstagung der Innenministerkonferenz, die Asyl- und Migrationspolitik. In der Frage der Abschiebung von Gewalttätern nach Afghanistan und Syrien sind sich die Innenminister der CDU und SPD geführten Länder weitgehend einig. Ziel ist es, straffällige Ausländer über Transitländer in ihre Herkunftsländer zurückzuführen, kündigt SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser an.
Für mich stehen deutsche Sicherheitsinteressen ganz klar an erster Stelle. Wir wollen insbesondere Gewalttäter konsequent abschieben, das gilt auch für andere Staaten, wenn sie nach einer Haftstrafe in Deutschland wieder freikommen. Und wir wollen islamistische Gefährder konsequent ausweisen und abschieben.
Da das Taliban-Regime weite Teile Afghanistans beherrscht, aber als Regierung nicht anerkannt wird, ist man mit weiteren Ländern im Gespräch, die den Weitertransport nach Afghanistan organisieren sollen. Um welche Länder konkret es geht, dazu wollte Bundesinnenministerin Nancy Faeser nichts sagen. Man wolle die vertraulichen Verhandlungen nicht gefährden. Auf die Frage, wann mit Abschiebungen zu rechnen sei, sagt Faeser schnellstmöglich. Hamburgs Innensenator Andi Grote, SPD, sprach heute Morgen gar davon, dass es in den nächsten Wochen passieren könne.
Wir sind in den konkreten Vorbereitungen jetzt schon. Länderseitig werden jetzt die einzelnen Fälle aufbereitet und vorbereitet, sodass die Personen dann auch feststehen und es dann auch losgehen kann.
Bundesinnenministerin Faeser, aber auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen seien jetzt gefordert, ergänzt Herbert Reul, CDU-Innenminister in Nordrhein-Westfalen. Man wolle Taten sehen, keine Ankündigungen mehr hören. So Reul weiter.
Wenn es bei Afghanistan schwieriger ist, Taliban-Problematik kennt jeder, dann kümmert euch erstmal um die Straftäter aus Syrien. Man kann ja eins nach dem anderen machen. Da ist relativ erkennbar, dass es Gebiete gibt, wo es kein Problem gibt, jemanden zurückzuführen.
Kritik an dem Vorhaben gibt es von Flüchtlingsorganisationen wie etwa Pro Asyl. Debattiert wurde auf der Innenministerkonferenz zudem die Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten, wie etwa das britische Ruanda oder italienische Albanien-Modell. Faeser kündigt an, dass man das prüfen wolle, wie es die Bundesländer fordern.
Ich glaube, was wichtig ist bei den Drittstaaten, nicht davon auszugehen, dass das die Veränderung schlechthin geben wird. Und dass es sicherlich einen näheren Blick eher nach Albanien als nach Ruanda erlaubt, näher dran.
Oberste Priorität hat für die Bundesinnenministerin allerdings das kürzlich abgestimmte gemeinsame europäische Asylsystem, kurz GEAS. Dort sollen Asylverfahren für Menschen mit geringer Bleibeperspektive an den Außengrenzen der EU durchgeführt werden. Die Grünen stehen der Idee von Asylverfahren in Drittstaaten skeptisch gegenüber und nennen es eine, Zitat, Scheinlösung. Man befürchte menschenrechtliche Probleme, sagt Omid Nuripur, Co-Parteichef der Grünen. Hamburgs Innensenator Andi Grote, SPD, warnt vor einem Überbietungswettbewerb, was Abschiebemaßnahmen betrifft. Man dürfe jetzt keine flüchtlingsfeindliche Stimmung erzeugen, indem immer neue Vorschläge gemacht würden. Bund und Länder haben zudem auf der Potsdamer Innenministerkonferenz vereinbart, die Ausweitung der Regelungen von Waffenverbotszonen zu prüfen, so Grote weiter.
Und das betrifft dann nicht nur den öffentlichen Raum insgesamt, sondern auch ausdrücklich Bahnhöfe und Züge. Wir haben immer wieder auch im öffentlichen Personenverkehr, gerade in Zügen, Messertaten. Das ist besonders beklemmend, weil dort man nicht weg kann in diesen beengten Situationen in den Zügen. Und deswegen wollen wir auch da vorankommen.
Bei Bundesaufnahmeprogrammen für gefährdete Afghanen soll geprüft werden, ob sie ausgesetzt werden. Zudem fordert die Innenministerkonferenz das Bundesinnenministerium auf, die bestehenden Grenzkontrollen über die Europameisterschaft hinaus zu verlängern. Man habe bei der ungeregelten Migration zu lange zugesehen. Da brauche es jetzt, so der Tenor, ein Gegensteuern.
Soweit dieser Beitrag von Christoph Richter. Und wenn über Abschiebungen gesprochen wird, dann ist damit auch verknüpft die Frage, was kann man tun, damit eben weniger Kriminelle oder Islamisten nach Deutschland überhaupt erst einreisen können? Was kann getan werden, um Migration zu begrenzen und zu steuern, damit Einwanderung kontrolliert funktionieren kann? Darum ging es gestern auch beim Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzler Scholz. Stichwort Drittstaatenlösung, also Asylverfahren außerhalb von Deutschland. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Stefan Thome. Er ist parlamentarischer Geschäftsführer der FDP im Bundestag. Guten Abend, Herr Thome.
Guten Abend, Herr Karg.
Herr Thome, unkontrollierte Zuwanderung, ist das Boot Deutschland voll?
Auf jeden Fall sind die Kommunen, die Gemeinden an den Grenzen ihrer Ressourcen angelangt. Es gibt kaum mehr Unterbringungsmöglichkeiten. In den Kinderbetreuungsstätten geht das Personal, geht der Platz aus. Ja, wir sind an der Stelle, wo wir sagen müssen, wir sind kaum mehr in der Lage, noch mehr Menschen bei uns aufzunehmen.
Warum ist die Zuwanderung nach Deutschland so unkontrolliert, wenn andere Staaten ihre Grenzen dicht halten können?
Wir sind ein Land, das umgeben ist von Nachbarländern. Wir sind mitten im Schengen-Raum. Wir sind ein Land, das offene Binnengrenzen haben will. Wir brauchen das auch für den freien Warenverkehr, den Pendlerverkehr, den Reiseverkehr. Wir wollen ja offene Grenzen in Europa haben. Aber es sind schon an der Stelle, wo auch wir sagen müssen, wir müssen das stärker kontrollieren, um Schleusern das Handwerk zu legen. Also auch wir kontrollieren unsere Grenzen mittlerweile viel stärker, als wir das noch vor ein paar Jahren gemacht haben. Dazu kommt, dass der Ukraine-Krieg bei uns 1 Million Ukrainer ins Land gebracht hat.
Gestern gab es ja das Treffen von Kanzler Scholz mit den Ministerpräsidenten in Berlin. Besprochen wurde unter anderem ja auch die sogenannte Drittstaatenlösung. Also gibt es künftig Asylverfahren in anderen Ländern außerhalb Deutschlands, außerhalb der EU? Wie soll das organisiert werden? Sind Sie zufrieden mit dem, was der Kanzler zunächst gesagt hat?
Nun, wir schulden sicherlich als Völkergemeinschaft Menschen, die aus Kriegen oder Bürgerkriegen fliehen, auch Schutz und Hilfe. Aber das kann nicht nur eine deutsche oder auch nicht nur eine europäische Aufgabe sein. Auch andere Länder nehmen ja Flüchtlinge auch. Auch andere Länder sind in der Lage, Menschenschutz und Hilfe zu bieten. Und genau darum geht es. Das müssen wir jetzt in Angriff nehmen, weil bei uns die Aufnahme Möglichkeiten zu Ende gehen. Und es ist nicht nur so, dass das Deutschland in der Lage ist, Schutz und Hilfe zu bieten. Auch andere Länder können das. Es wäre eine etwas arrogante, elitäre Vorstellung zu glauben, das können nur wir. Und deswegen müssen wir es jetzt energisch angehen, Partnerschaften zu schließen mit Ländern, die auch in der Lage sind, diesen Beitrag zu leisten.
Das heißt, die sollten dann statt Deutschland Flüchtlinge aufnehmen?
Genauso ist es. Auch andere Länder können Flüchtlinge aufnehmen. Wir können ja auch dabei behilflich sein, logistische Hilfe, rechtliche Hilfe, Betreuung zu leisten. Also wir können da ja Unterstützung gewähren, wenn andere Länder bereit sind, für uns Flüchtlinge zu betreuen, für sie Verfahren durchzuführen, ihnen vorübergehend oder auch dauerhaft Schutz und Hilfe zu gewähren.
Kommen wir noch einmal ganz konkret auf das Modell der Drittstaatenlösung. Es gibt ja momentan zwei Ansätze, die auch in der Diskussion hierzulande sind. Das italienische Modell in Kooperation mit Albanien, das britische Modell mit Ruanda. Welche Art von Lösung wäre für Deutschland am gangbarsten?
Naja, das Italien-Albanien-Modell ist schon ein Sondermodell zweier Nachbarländer, die nur durch die Adria getrennt sind, auch beide in Europa liegen. Da ist es so, dass italienische Beamte und Richter in Albanien die Asylverfahren durchführen. Das von Deutschland auf Länder, sagen wir, Afrikas oder Asiens zu übertragen, naja, ist ein bisschen eine koloniale Vorstellung, zu glauben, wir können das besser oder nur wir können das und wir müssen mit unseren Beamten und Richtern anderen Ländern helfen, rechtsstaatliche, faire Verfahren auf der Grundlage internationalen Rechts durchzuführen. Wir müssen schon Partnerländer finden, die selber die Gewähr bieten können, auf der Grundlage rechtsstaatlicher Verfahren, auf der Grundlage internationalen Rechts, etwa der Genfer Flüchtlingskonvention, solche Verfahren durchzuführen. Für mich ist das Modell, dass andere Länder sich nach ihrem Recht verfahren, aber eben im Rahmen der Menschenrechte das vorzugswürdige Modell.
Sie haben sich ja auch früher schon mal in dieser Frage geäußert, haben zum Beispiel eine Stadt wie Senegal ins Spiel gebracht. Wie sollte das denn zum Beispiel aussehen?
Also ich will jetzt ungern über bestimmte Länder spekulieren. Senegal ist deswegen mal erwähnt worden, weil es nach unserem Asylgesetz als sicheres Herkunftsland gilt, also da gewisse Grundvoraussetzungen schon bietet. Es geht hier darum, mit souveränen Staaten Abkommen zu schließen. Da gehört viel diplomatisches Fingerspitzengefühl dazu. Das kann man nicht so in aller Öffentlichkeit transparent verhandeln, auch wenn wir auf Transparenz viel Wert legen. Solche Staatsverträge werden sehr diskret und unter vertrauenswürdigen Umständen verhandelt. Deswegen kann man jetzt keine bestimmten Länder nennen. Aber es gibt eine ganze Reihe von Ländern, auch in Afrika, die politisch stabil sind, die gewisse demokratische Grundsätze achten, die wirtschaftlich und logistisch in der Lage sind, Schutz und Hilfe zu bieten, aber auch an Zusammenarbeit mit uns interessiert sind. Das ist eine ganze Reihe von Ländern, die da in Betracht kommt.
Jetzt haben wir ja aber, und das seit fast einem Jahrzehnt, Bevölkerungsgruppen, die aus ganz anderen Staaten kommen. Ich nenne Afghanistan, Syrien, der Irak, Eritrea zum Beispiel. Diese Menschen könnte man ja schlecht zum Beispiel in ein Drittland schicken, denn sie müssen ja irgendwo starten und ankommen.
Es kommt darauf an, wie man damit umgeht. Die europäischen Richtlinien und die EuGH-Rechtsprechung setzt uns gewisse Grenzen, weil da momentan verlangt wird, dass ein sogenanntes Verbindungselement besteht. Also Menschen, die in ein Land gebracht werden sollen, müssen eine bestimmte Verbindung zu diesem Land haben, sich da schon aufgehalten haben, da Familie, Verwandte besitzen, da mal gearbeitet haben. Das ist schon eine Einengung. In meinen Augen ist auch die Frage, ob das zwingend notwendig ist. Auch Deutschland als mögliches Zielland von Flucht und Migration ist ja ein Land, mit dem bislang keine Verbindung bestand. Es kann ja sein, dass ein Land bislang fremd gewesen ist für einen Menschen, aber gleichwohl ein gutes Zielland ist, um dort vorübergehend oder dauerhaft Schutz und Hilfe zu finden, dort zu leben, sich dort anzusiedeln. Das muss nicht zwingend ein Land sein, wo man schon mal längere Zeit gewesen ist. Denn auch Deutschland trifft ja auch zu, dass man da in der Regel noch nicht sich vorher aufgehalten hat.
Ich muss dann nochmal nachfragen, Deutschland oder etwa Schweden, ist ja ein Zielland. Die Menschen wollen ja gar nicht nach Usbekistan oder nennen wir den Senegal.
Ich komme nochmal auf das zurück, was ich am Anfang sagte. Die Völkergemeinschaft schuldet schon auch Schutz und Hilfe. Aber als Flüchtlinge kann man sich nicht einfach so aussuchen, wo man jetzt Schutz und Hilfe erhalten will. Die Länder, die bereit sind, Schutz und Hilfe zu gewähren, müssen in Anbetracht der großen Zahl von Flüchtlingen aus der ganzen Welt auch die Lasten untereinander fair verteilen können. Wichtig ist nicht, ob jemand ausgerechnet in Deutschland oder Schweden, das Sie auch eben erwähnt haben, Schutz und Hilfe erfährt, sondern dass sie Schutz und Hilfe bekommen, dass sie menschenwürdig leben können, dass sie sicher leben können. Wo auf der Welt das ist, das kann man nicht einfach so ganz allein entscheiden, sonst würden vielleicht alle, die es schaffen, nach Deutschland oder vielleicht auch Schweden gehen wollen.
Jetzt gab es ja zum Beispiel auch Kritik von den Grünen, auch aus der SPD kamen Stimmen, eine solche oder verschiedene denkbare Drittstaatenlösungen seien nur Scheinlösungen. Was entgegnen Sie diesen Kritikern?
Ich halte es für keine Scheinlösung. Momentan haben wir noch keine wirklich gut und dauerhaft funktionierenden solche Drittstaatsverfahren. Es kommt aber jetzt in Anbetracht der großen Zahl darauf an, solche Verfahren zu entwickeln. Und wenn es mal funktioniert, und es kommt darauf an, dass das erste Verfahren auch gut funktioniert, dass es fair ist, dass niemand über den Tisch gezogen wird, dass es als Modell gelten kann für andere solche Verfahren, dann ist es keine Scheinlösung mehr, sondern es zeigt sich, dass solche Verfahren in der Praxis erprobt werden können und auch funktionieren können.
So die Einschätzung des FDP-Politikers Stefan Thome und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Videos aus sozialen Medien, sie haben oft eine Sprengkraft und können für lang anhaltende Diskussionen sorgen. Fast täglich kommt es zu Gewalt in Deutschland und das meiste davon bleibt umgangssprachlich ausgedrückt unter dem Radar. Nun hat ein Fall von Jugendgewalt in Gera für Aufsehen in den sozialen Medien gesorgt. Jugendliche, fast noch Kinder, verprügeln einen Altersgenossen. Das Ganze wird gefilmt und ist später im Netz zu sehen. Was vorgefallen ist, das hat unser Thüringer Korrespondent Henry Bernhardt recherchiert.
Nach Angaben des Polizeisprechers Peter Ziem soll sich der Vorfall am Dienstag vergangener Woche zugetragen haben. Nachdem das Video in sozialen Netzwerken geteilt wurde, hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet.
Ja, also in dem Video sieht man einen Jugendlichen, welcher auf einer Parkbank sitzt und aus einer Gruppe Jugendlicher, mutmaßlich Gleichaltriger heraus, körperlich misshandelt wird. Also man kann auf dem Video erkennen, wie der 14-jährige Jugendliche mit Schlägen körperlich attackiert wird. Er wird dadurch auch leicht verletzt.
Im Video ist zu sehen, wie eine größere Gruppe von Kindern und Jugendlichen den Jungen umringt. Die Polizei spricht von über 20 im Alter von 12 bis 15 Jahren unterschiedlicher Herkunft. 4 davon schlagen auf den sitzenden Jugendlichen ein. Sie seien Syrer bzw. Afghanen.
Der Junge, der 14-Jährige, wird als leicht verletzt geführt. Er hat durch den Angriff Schwellungen, Rötungen im Gesicht erlitten.
Die 4 im Video erkennbaren Täter sind nach Angaben der Polizei 12 und 13 Jahre alt, also nach Strafgesetzbuch schuldunfähig und damit auch strafunmündig. Das Jugendstrafrecht geht davon aus, dass Kinder vor Vollendung des 14. Lebensjahres nicht in der Lage sind, das Unrecht einer Tat einzusehen. Dennoch wird in solchen Fällen die Kinder- und Jugendhilfe tätig, um Kind und Familie zu unterstützen und weitere Taten möglichst zu verhindern. In Gera ist dafür die Jugendstation zuständig, so Ziem.
Jugendstation, dort führen wir eine Schwerpunktermittlung. Die ist dem Inspektionsdienst hier in Gera angegliedert und in dieser Jugendstation sitzen Staatsanwaltschaft, Jugendgerichtshilfe und Polizei direkt unter einem Dach. Und so können wir in einem Ermittlungsverfahren natürlich ganzheitlich agieren, getreu dem Motto erzieherisch, zeitnah, präventiv dann Ergebnisse zu erzielen. Und dort stehen wir dann natürlich auch in Zusammenarbeit mit zuständigen Bildungs- und Hilfeinstitutionen für Kinder und Jugendliche, um dann umfassende kriminalpräventive Maßnahmen einleiten zu können. Auch mit den Schulen stehen wir dann in engem Austausch.
Der Thüringer Innenminister Georg Mayer, SPD, bat gegenüber dem Sender Welt TV,
jetzt auch mal der Polizei und den Sicherheitsbehörden mal etwas Zeit zu geben, mal zu ergründen, was da eigentlich passiert ist. Wir sehen jetzt ein Video, das sieht schlimm aus, das ist fürchterlich. Völlig unakzeptabel, aber ich rate dazu, jetzt auch mal ganz kurz innezuhalten. Unser Rechtsstaat funktioniert. Wir müssen natürlich hart dagegen vorgehen und die Ursachen aufklären. Und wenn es sich herausstellen sollte, dass es tatsächlich jetzt Zuwanderer sind, Asylsuchende oder die Kinder davon, dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie gehen wir jetzt damit um?
Die CDU im Thüringer Landtag fordert transparente Informationen der Öffentlichkeit zum Stand der Ermittlungen. Notfalls müssten delinquente Jugendliche unter die Aufsicht des Jugendamtes gestellt werden. Die AfD Thüringen schreibt, prügelnde Ausländer haben unser Land unverzüglich zu verlassen. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Stefan Brandner aus Gera fordert, die Strafmündigkeit auf 12 Jahre herabzusetzen. Die Linke im Thüringer Landtag spricht von schockierender und niederträchtiger Gewalt, warnt vor pauschalen rassistischen Forderungen und Verallgemeinerungen. Die Herkunft der Verdächtigen sei für die Bewertung solcher Delikte irrelevant. Präventive Sozialarbeit und interkulturelle Bildung könnten solche Taten zukünftig verhindern helfen.
Soweit der Bericht von Henry Bernhard aus Thüringen. Wir gehen ins Ausland. Bundeswirtschaftsminister Habeck ist in China angekommen und das wichtigste Thema auf seiner Agenda, das dürfte die Zollfrage sein. Wie wird China auf die Vorgaben der EU reagieren, nach denen chinesische E-Autos vorläufig mit Zöllen belegt werden? Für Deutschland mit seinen hochpreisigen Exportautos auf dem chinesischen Markt ist das keine sehr gute Perspektive. Ein Gesprächskanal muss auf jeden Fall offen gehalten werden, so Habeck während seiner Reise. Unser Korrespondent Jörg Münchenberg begleitet den Bundeswirtschaftsminister.
Der grüne Wirtschaftsminister weiß, was auf ihn zukommt. Bei seinen morgigen Gesprächen mit verschiedenen chinesischen Ministern wird der Handelskonflikt mit der EU im Mittelpunkt stehen. Genauer die von der EU-Kommission angekündigten Ausgleichszölle für chinesische Elektroautos in Höhe von bis zu zusätzlich 38%. Die Androhung von Gegenmaßnahmen hält Habeck dabei durchaus für berechtigt, obwohl er schon qua Amt eigentlich ein Anhänger von offenen Märkten ist.
Wenn es aber staatlich subventionierte Dumpingangebote gibt, also kostenlose Rohstoffquellen, kostenlose Flächen, die zur Verfügung gestellt werden, verbilligte Kredite, staatlich garantierte Abnahmen, die dann die Hochskalierung erst möglich machen, dann ist das nicht ein Level Playing Field. Dann muss sich Europa dagegen wehren und die Untersuchung der Kommission ist insofern richtig und berechtigt und muss auch ernst genommen werden.
Doch die Sache ist kompliziert. So fürchten die deutschen Autobauer Vergeltungsmaßnahmen seitens China, sollten die Ausgleichszölle tatsächlich Anfang Juli kommen. Dabei steht China inzwischen für mehr als ein Drittel ihres gesamten Umsatzes. Dazu kommt, viele europäische E-Modelle, die in China hergestellt werden, würden ebenfalls mit Strafzöllen belegt und damit teurer. Was wiederum überhaupt nicht zur anvisierten Verkehrswende in Richtung Klimaneutralität passen würde. Insofern will der deutsche Vizekanzler in Peking goldene Brücken bauen. Das zumindest ist das Ziel.
Und insofern ist es ganz klar, was notwendig ist, miteinander reden. Die chinesische Seite hat die Chance, auf den sehr differenzierten Bericht der Kommission differenziert zu antworten. Dann kann man die Probleme einzeln bearbeiten, gegebenenfalls lösen oder Lösungen in Aussicht stellen. Und die Kommission muss diesen Gesprächskanal offen halten. Das tun beide erst einmal.
Doch das deutsche Gesprächsangebot könnte von der chinesischen Seite aus anders ausgelegt werden, als Signal, dass die Bundesregierung die Zölle eigentlich verhindern will. Ein mögliches Einfallstor, um die Europäer zu spalten. Kaum überraschend hat China erst einmal mit Gegenzöllen auf europäische Schweinefleischexporte gedroht. Eine Maßnahme, die vor allem Spanien und Frankreich treffen würde, nicht aber die Deutschen. Bislang hat Peking gerade in Handelsfragen auf Härte gesetzt. Insofern sind auch die Erwartungen des Wirtschaftsministers an seine morgigen Gespräche eher zurückhaltend.
Es wäre vermessen zu sagen, innerhalb von 2 Tagen löse ich ein Problem, das über Jahre nicht gelöst werden konnte. Aber nun ist die Lage doch so konkret und so ernst, dass man einen Schub geben kann, das Ganze vernünftig zu bereden.
Bundeswirtschaftsminister Habeck war das im Beitrag von Jörg Münchenberg. Und wir kommen zu unseren aktuellen Kurzinformationen. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Es ist 23.30 Uhr. Laut der Bundesanwaltschaft wurden 3 mutmaßliche Spione in Deutschland festgenommen, was bisher bekannt ist. Dazu Holger Schmidt.
Auch für die Ermittler scheint der Fall noch etwas undurchsichtig zu sein. Fest steht, dass ein Mann am vergangenen Mittwoch in Frankfurt am Main die Polizei gerufen hat, weil er sich bedroht fühlte. Der Mann soll aus der Ukraine stammen und angegeben haben, dass er von 3 anderen Männern kontaktiert worden sei und nun eine Gefahr für sich befürchte. Die Polizei nahm daraufhin die 3 Männer fest. Es handelt sich um einen Ukrainer, einen Armenier und einen Russen. Aufgrund von weiteren Ermittlungen beantragte der Generalbundesanwalt gegen diese 3 Männer Untersuchungshaft wegen möglicher geheimdienstlicher Agententätigkeit. Der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof hat diese Haftbefehle inzwischen erlassen und in Vollzug gesetzt. Allerdings ist bislang auch für die Behörden unklar, für welchen ausländischen Geheimdienst und auch für welchen Staat die 3 Männer möglicherweise tätig waren.
Holger Schmidt informierte. Die Corona-Pandemie, sie wirkt auf vielen Feldern nach. Nun streitet die Bundesregierung mit Maskenherstellern. Einzelheiten dazu von Paulina Milling.
Nach Informationen von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung streiten das Bundesgesundheitsministerium und die Maskenlieferanten um eine hohe Summe miteinander. Es geht um 2,3 Milliarden Euro in etwa 100 Fällen. In einem davon hat das Oberlandesgericht Köln heute ein Urteil mit möglicherweise großer Tragweite gefällt. Die Kölner Richter erklärten eine wichtige Klausel für ungültig. Mitten in der Pandemie behielt sich das Bundesgesundheitsministerium mit dieser Klausel vor, die Lieferanten für die Masken nicht zu bezahlen. Und zwar, wenn sie bis zu einem Stichtag nicht oder schlechte Masken lieferten. Das OLG Köln entschied heute, das Ministerium hätte den Lieferanten eine Nachfrist setzen müssen. Das hatte das Bundesgesundheitsministerium aber nicht getan. Stattdessen wurden Rechnungen nicht beglichen, die verspäteten Lieferungen nicht angenommen und in wenigen Fällen wegen schlechter Maskenqualität Rückzahlungen gefordert. Das Gericht ließ keine Revision zu. Gegen das Urteil sind deswegen kaum Rechtsmittel möglich. Das Bundesgesundheitsministerium wolle diese prüfen. Es halte an seiner anderslautenden Rechtsauffassung ausdrücklich fest. Sollte es in anderen Verfahren zu anderen Urteilen kommen, müsste der Bundesgerichtshof entscheiden. Ursache für die Rechtsstreitigkeiten war das sogenannte Open-House-Verfahren. Ende März 2020 hatte der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn damit versucht, Corona-Schutzmasken schnell zu beschaffen. Er garantierte Unternehmen, für jede FFP2-Maske 4,50 Euro zu bezahlen, wenn sie innerhalb einer bestimmten Frist liefern. Es kam zu einem Überangebot. Mehr als 700 Firmen kündigten Lieferungen an. Viele von ihnen wurden bis heute nicht bezahlt.
Informationen waren das von Paulina Milling. Und angesichts der Kampfhandlungen zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon warnt nun UN-Generalsekretär Guterres vor einer Eskalation in dieser Region. Aus New York, Antje Passenheim.
Das Risiko eines großen Konflikts im Nahen Osten müsse gestoppt werden, warnte der UN-Generalsekretär. Antonio Guterres drückte seine tiefste Sorge über die zunehmenden Angriffe und Kriegsdrohungen zwischen Israel und der radikal-islamischen Hisbollah-Miliz im Libanon aus. Guterres wörtlich: Eine unüberlegte Handlung, eine Fehlkalkulation könnte eine Katastrophe auslösen, die weit über die Grenze hinausgeht. Die Menschen in der Region und in der ganzen Welt könnten es sich nicht leisten, dass der Libanon ein zweites Gaza werde. Seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen wächst auch in der Grenzregion zum Libanon ein Konflikt. Dort unterstützt die Terrorgruppe Hisbollah mit ihren Angriffen die Verbündete Hamas im Gazastreifen. Die Grenze zwischen Israel und dem Libanon markiert die sogenannte Blaue Linie, eine von den Vereinten Nationen kontrollierte Waffenstillstandslinie. Obwohl sie keine offizielle internationale Grenze ist, ist sie ein wichtiger Bezugspunkt für die Sicherheit und für die Stabilität in der Region.
Antje Passenheim war das. Die Aufnahme in die Europäische Union ist bekanntermaßen ein langwieriger Prozess. Und kommende Woche starten nun die Beitrittsverhandlungen mit Moldau und der Ukraine. Aus Brüssel dazu Matthias Reiche.
Am kommenden Dienstag gibt es in Luxemburg den feierlichen Auftakt für die sogenannten Regierungskonsultationen. Dabei wird den Vertretern der Ukraine und Moldaus der von der EU erarbeitete Verhandlungsrahmen übergeben. In dem sind die wesentlichen Leitlinien und Grundsätze für die Beitrittsgespräche festgeschrieben. Nach diesem vor allem symbolischen Akt wird in einem nächsten Schritt geprüft, wie weit die beiden Länder für die einzelnen Verhandlungskapitel, beispielsweise Rechtsstaatlichkeit oder Korruptionsbekämpfung, vorbereitet sind. Der Beginn von Beitrittsgesprächen mit der von Russland angegriffenen Ukraine und dem kleinen Nachbarstaat Moldau war bereits bei einem EU-Gipfel im Dezember grundsätzlich beschlossen worden. Wie lange der nun beginnende Aufnahmeprozess dauert, ist völlig offen. Möglich ist auch, dass ein Beitrittskandidat nie EU-Mitglied wird. Bei der Ukraine gilt es derzeit auch als ausgeschlossen, dass sie vor Ende des russischen Angriffskriegs aufgenommen wird. Denn dann könnte Kiew theoretisch nach Artikel 42 des EU-Vertrags konkreten Beistand einfordern, womit die EU Kriegspartei würde.
Aus Brüssel war das Matthias Reiche und den Börsentag fasst nun Jan Plate zusammen.
Die Börsen befinden sich im Moment kurzfristig im Schwitzkasten der Politik. So beschreibt es ein Händler, weil Anleger mit den in Frankreich angesetzten Neuwahlen nicht absehen können, welche Folgen das haben könnte. Da ist die Angst, dass Frankreich je nach Wahlausgang künftig weniger schuldenbewusst und EU-konform agiert, heißt es unter anderem von Experten. Dazu hat die konjunkturelle Erholung im Euroraum im Juni einen Rückschlag erlitten. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanager-Index ist unerwartet gefallen. In der Industrie und im Dienstleistungssektor hat sich die Stimmung eingetrübt. Und nachdem der Börsenhype um den Chiphersteller Nvidia, der für KI, künstliche Intelligenz so wichtig ist, zuletzt insgesamt die Kurse mächtig angeschoben hatte, wurden nun bei Technologiewerten mal einige Gewinne mitgenommen. Aktien des deutschen Chipherstellers Infineon aus dem DAX haben sich um 3% verbilligt. Der DAX hat am letzten Tag der Woche 0,25% verloren auf 18.163 Punkte. Über die Woche ergibt sich aber dennoch ein Plus von fast 1% mit der Hoffnung der Anleger auf Zinssenkungen der Notenbanken. Der angeschlagene Batteriehersteller Varta aus dem schwäbischen Ellwangen kämpft mit diversen Problemen und hat nun seine Umsatzprognose für 2024 gesenkt. Varta-Aktien haben 2% abgegeben.
Der Börsenbericht war das von Jan Plate. Nach seinem Besuch in Nordkorea ist Wladimir Putin nach Vietnam weitergereist. Das langjährige Partnerland Russlands unterhält mittlerweile auch gute Beziehungen zu den USA, wo dieser Besuch durchaus kritisch verfolgt wird. Vietnam zählt zu der großen Gruppe der Staaten auf der Erde, die sich im Ukraine-Krieg weiterhin neutral verhalten und für keine Seite Partei ergreifen. Mehr über Putins Visite in Hanoi nun von Anna-Lu Beckmann.
Putins Reise für die imposanten und durchchoreografierten Bilder, sie setzt sich nach dem Besuch in Nordkorea auch in Vietnam fort. Sein Empfang in der Nacht ist nicht ganz so pompös wie zuvor in Pyongyang, wo Machthaber Kim Jong-un Putin persönlich begrüßte. Umarmung inklusive. Am Flughafen in Hanoi empfängt ihn der Vizepremier mit militärischen Ehren und rotem Teppich. Und laut dem Vietnam-Experten Hi Ble Long vom Yusef Ishak-Institut geht es genau um jene Bilder. Er will einen symbolischen Sieg, einen diplomatischen Sieg. Sie wollen zeigen, dass Putin nicht isoliert ist, dass Putin nicht kriminell ist, dass er immer noch ein prominenter Führer der Welt ist, der von Ländern auf der ganzen Welt herzlich willkommen geheißen wird. Im Laufe des Tages trifft Putin die kommunistische Leitung Vietnams. Er wird am Präsidentenpalast empfangen. Dort stehen Schulkinder aufgereiht, schwenken Fahnen Russlands und Vietnams. Staatspräsident Tô Lâm empfängt Putin mit der Militärgarde. Es folgen Beratungen der beiden Delegationen. Rund 10 Kooperationsabkommen unterzeichnen die Vertreter beider Länder. Mit den Abkommen soll die Zusammenarbeit zwischen Vietnam und Russland verstärkt werden, etwa in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Technologie, Gas- und Ölerschließung sowie in der Gesundheit. Putin sagt, beide Länder hätten ein gemeinsames Interesse an der Entwicklung einer verlässlichen Sicherheitsarchitektur im asiatisch-pazifischen Raum. Vietnam verfolgt eine neutrale Außenpolitik. Das Land hat den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht verurteilt. Dass dadurch die Verbindung zu anderen Ländern leidet, ist für Vietnam, laut dem Südostasien-Experte Ian Story vom Yusuf Ishak-Institut, kein Thema. Nun, es war Vietnam, das Russland eingeladen hat, und sie wollten, dass Putin kommt. Es zeigt der Region und der Welt, dass Vietnam eine ausgewogene Politik verfolgt. Das Land bemüht sich um gute Beziehungen zu allen Großmächten, insbesondere zu den USA, zu China und Russland. Natürlich haben US-Präsident Joe Biden und der chinesische Präsident Xi Jinping letztes Jahr Hanoi besucht, und Putin vervollständigt das Trio der führenden Politiker der Welt in Vietnam. Darüber werden sie sich sehr freuen.
The trio of world leaders for Vietnam. So they'll be quite happy about that.
Eine Haltung, für die das kommunistisch geführte Land auch Kritik erntet, etwa von der amerikanischen Botschaft in Hanoi. Davon offensichtlich unbeeindruckt kommen Putin und Staatspräsident Tô Lâm am Abend zusammen zum Staatsbankett. Mit Rotwein wird angestoßen, die vereinbarte verstärkte Zusammenarbeit gefeiert und auf die langjährige Partnerschaft der beiden Länder zurückgeschaut. Danach verabschiedet sich Putin wieder, Abflug vom Flughafen Hanoi zurück nach Moskau, nach gerade einmal 24 Stunden, in denen Putin versucht hat, an Einfluss zu gewinnen.
Anna-Lou Beckmann informierte, und wir kommen zu unserem letzten Beitrag vor dem Sport. Ob dieses Beispiel Schule macht? In der Slowakei hat das Parlament für die Auflösung des bisherigen öffentlich-rechtlichen Rundfunks gestimmt. Über die Hintergründe und Reaktionen informiert Marianne Allweis.
Die Mehrheit für die Abschaffung und Neugründung des öffentlich-rechtlichen Radios und Fernsehens in der Slowakei war der Regierung sicher. Trotz monatelanger Protestwellen, Streiks und Petitionen stimmten am Ende alle ihre 78 Abgeordneten zu. Premier Robert Fico regiert seit vorigem Herbst mit seiner linksnationalen Smer, einer weiteren linken Partei und einer rechtsnationalen Kraft. Die Parlamentarier der Opposition verließen aus Protest den Sitzungssaal. Vielen Dank, dass Sie das Gesetz gebilligt haben, sagte daraufhin die federführende Kulturministerin Martina Šimkovičová. Es ist sehr schade, dass einige von Ihnen nicht in der Lage waren, die Absichten des Gesetzes ohne Ihre eigene politisch-ideologische Linse objektiv zu betrachten. Zur Begründung der Reform erklärte die Kulturministerin, die öffentlich-rechtlichen Medien würden der slowakischen Regierung feindlich gegenüberstehen. Sie müssten endlich wieder, so wörtlich, objektiv berichten. Die Regierungsmehrheit hat beschlossen, den öffentlich-rechtlichen RTVS aufzulösen und ihn durch einen Staatssender mit dem Namen STVR zu ersetzen, der zu Ihnen passt und keine Fragen stellt, die Sie nicht beantworten wollen. So Michal Šimečka, Oppositionsführer und Parteichef der Progressiven Slowakei. Dieses Gesetz hat nur einen Zweck, nämlich die derzeitige Führung durch Leute zu ersetzen, die dieser Regierung nutzen. Der amtierende Generaldirektor Luboš Machaj ist dem Vizolager ein Dorn im Auge. Ihn hatte noch eine frühere Parlamentsmehrheit ins Amt gewählt. Durch die Schließung und Neugründung des Senders kann er nun vorzeitig abgesetzt werden. Eine neue Rundfunkleitung wird von einem neuen Rat gewählt. Den bestimmen Parlament und Ministerien. Nach Kritik von der EU-Kommission und der Europäischen Rundfunkunion darf die neue Führung nicht wie ursprünglich geplant ohne Angabe von Gründen entlassen werden. Auch ein besonders umstrittener Programmrat ist vom Tisch. Stattdessen soll eine nicht näher definierte Ethikkommission über Inhalte des neuen Senders wachen. Dies ist ein tragischer Tag für die Demokratie, erklärte Ex-Justizministerin Maria Kolíková. Informationsfreiheit ist ein absolutes Muss. Wir waren 1989 auch deshalb auf den Straßen, damit der öffentlich-rechtliche Rundfunk frei und kritisch über jede Regierung berichten kann. Diese Reform bedeutet eine Rückkehr in totalitäre Zeiten. Privaten Medien droht das Vizolager mit weniger Werbegeldern von Staatsunternehmen. Einige Sender haben bereits bekannte Moderatoren und Politiksendungen abgesetzt. Unabhängige Zeitungen und das kritische Privatfernsehen Markiza hat der russlandfreundliche Fico zu Feinden erklärt und sein Regierungslager angewiesen, ihnen Interviews und Antworten zu verweigern. Nach dem Attentat auf ihn äußert er sich unversöhnlicher denn je. Sein Koalitionspartner Andrei Danko plant weitere Schritte. Ich werde eine nationale Meldebehörde vorschlagen, die darüber wachen soll, ob die Medien die Wahrheit verbreiten oder nicht. Sie wird auch Bußgelder festlegen, einschließlich schwerster Strafen.
Informationen waren das von Marianne Allweis. Und den Spieltag heute hat nun mein Kollege Tobias Oehlmeier aus der Sportredaktion.
Ja, jetzt haben wir Frankreich zum zweiten Mal gesehen bei dieser EM, den großen Favoriten. Und so richtig wissen wir nicht, wie wir das Ganze einordnen sollen. In der ersten Partie gegen Österreich hatte ein Eigentor die Entscheidung zugunsten der Franzosen gebracht. Und auch heute haben sie wieder nicht getroffen in Leipzig. Philipp Hofmeister.
Ein intensives und phasenweise auch richtig spannendes Fußballspiel hat am Ende keinen Sieger. Das erste torlose Remis dieser Fußball-Europameisterschaft kam auch deshalb zustande, weil die Franzosen phasenweise Chancenwucher betrieben. Das war schon in der ersten Hälfte der Fall. Antoine Griezmann scheiterte zweimal nur denkbar knapp. Thuram und wieder Griezmann nach dem Seitenwechsel vergaben für Frankreich die besten Gelegenheiten. Die Niederlande wiederum hatte einen großen Moment und ein Tor durch den Leipziger Xavi, das wegen einer Abseitsstellung von Dumfries allerdings dann doch zurückgenommen wurde. Beide Mannschaften mit 4 Punkten nach den ersten beiden Spielen haben trotz dieses torlosen Remis weiter beste Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale.
Und ebenfalls in dieser Gruppe D hatten sich zuvor Polen und Österreich gegenübergestanden, mit dem besseren Ende für die Österreicher, mit einem verdienten 3:1-Sieg. Aus Berlin, Jakob Rüger.
Die ÖFB-Auswahl feiert einen 3:1-Erfolg im Berliner Olympiastadion. Führung schon in der 9. Minute. Gernot Trauner mit dem 1:0 per Kopf für die Österreicher. Aber Polen wurde besser im Verlauf des ersten Durchgangs. Piontek nach einer halben Stunde mit dem Ausgleichstreffer. Dann passierte lange Zeit nichts bis zu einem klasse Abschluss von Christoph Baumgartner aus 16 Meter. Der Flachschuss genau ins Eck zum 2:1 für Österreich. Und dann gab es noch die Notbremse vom polnischen Keeper Czesny. Arnautovic verwandelte sicher zum 3:1 von Polen. Um Robert Lewandowski kam nichts mehr. Österreich hat das Weiterkommen in die K.O.-Phase selbst in der Hand. Den Polen droht das aus. Österreich gewinnt mit 3:1 gegen Polen.
In der Gruppe E hat die Ukraine am Nachmittag in Düsseldorf ihre Chance aufs Weiterkommen gewahrt mit einem Sieg gegen die Slowakei. Thorsten Iffland.
Die Ukraine ist zurück in dieser Fußball-EM, gewinnt ihr zweites Vorrundenspiel gegen die Slowakei mit 2:1. Und danach sah es zunächst überhaupt nicht aus. Schwacher Start der Ukrainer, die ja schon das Auftaktspiel gegen die Rumänen deutlich verloren hatten. Und folgerichtig für die Slowaken, die mit breiter Brust nach dem 1:0 gegen Belgien hier nach Düsseldorf gekommen sind. Das 1:0, 18. Minute, Schranz per Kopf. Aber danach wurde die Ukraine besser und belohnt sich dann zu Beginn der zweiten Hälfte mit dem Ausgleichstreffer durch Schaparenko und 10 Minuten vor Schluss dann großer Jubel hier bei den blau-gelben Ukrainern. Der Siegtreffer durch Jaremczuk und das 2:1 gegen die Slowakei. Es ist alles wieder möglich in dieser Gruppe E. Die Ukraine gewinnt in Düsseldorf gegen die Slowakei mit 2:1.
Und morgen treffen in der Gruppe F zunächst Georgien und Tschechien aufeinander, dann die Türkei auf Portugal und schließlich am späten Abend in der Gruppe E Belgien gegen Rumänien. Und die Türken, die werden sich dann in Dortmund wieder der Unterstützung ihrer Fans sicher sein können. Die haben ja schon in der ersten Partie gegen Georgien mit ihrem Enthusiasmus und ihrer Lautstärke beeindruckt. Aber unter diesen Fans sind auch einige Rechtsextreme. Matthias Riebe.
Autokorsos und großer Jubel.
Nach dem 3:1-Sieg der Türkei gegen Georgien feiern tausende Fans in Dortmund einen gelungenen Auftakt in die Fußball-EM. Einige von ihnen zeigen an diesem Abend auch den sogenannten Wolfsgruß, das Erkennungszeichen der Grauen Wölfe, einer rechtsextremen türkischen Bewegung. Auch für sie ist die EM eine wichtige Plattform, erklärt der Pädagoge Burak Yilmaz.
Sprechen Jugendliche an, sie feiern erstmal mit denen. Also es geht einfach erstmal nur darum, Beziehungen aufzubauen, Instagram-Kontakte auszutauschen.
Die Grauen Wölfe gründen sich in den 1960er Jahren in der Türkei. Sie bezeichnen sich selbst als Ökü-Tüler, als Idealisten und propagieren eine historische, ethnische und moralische Überlegenheit der Turkvölker. Sie arbeiten eng mit der rechtsextremen MHP zusammen, die Partei der nationalistischen Bewegung.
Also ich erwarte, dass die Grauen Wölfe sehr gut organisiert sein werden bei der EM,
sagt Burak Yilmaz im Deutschlandfunk. Er beschäftigt sich schon lange mit den Grauen Wölfen.
Und es geht jetzt irgendwie gar nicht darum, Flyer zu verteilen oder so, sondern einfach nur Präsenz zeigen mit den Symbolen, mit den Personen, die halt eben so da sind und diese Symbole auch zu normalisieren.
In Deutschland werden die Grauen Wölfe vom Verfassungsschutz beobachtet, gelten als größte rechtsextreme Gruppe hierzulande. Die Ideologie hat sich seit dem Zuzug türkischer Gastarbeiter in Deutschland verbreitet. Bis heute ist sie auch im Fußball zu finden. Etliche Vereine bekennen sich schon durch ihren Namen zum türkischen Nationalismus. Zum Beispiel Turanspor, benannt nach dem großtürkischen Reich Turan.
Die Vorstellung ist, dass es von China bis Mitteleuropa ein großtürkisches Reich entstehen soll, in der auch tatsächlich nur die türkische Nation das Sagen hat.
Erklärt Politikwissenschaftler Ismail Küpeli im WDR. Zu einer Art Werbefigur ist inzwischen Mesut Özil geworden. Özil und der heutige DFB-Kapitän İlkay Gündoğan hatten sich vor der WM 2018 mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan fotografieren lassen. Nach der WM trat Özil aus der Nationalmannschaft zurück und warf dem DFB vor, ihn nicht genug vor Rassismus geschützt zu haben. Vor einem Jahr dann ein neues Foto. Es zeigt Özil in einem Fitnessstudio mit neuem Tattoo auf der Brust. Zu sehen, drei Halbmonde und ein heulender Wolf. Erkennungszeichen der Grauen Wölfe.
Wenn Graue Wölfe ihre Symbole und Codes und Zeichen zeigen, dann ist das durchaus eine Machtdemonstration.
So Politikwissenschaftler Küpeli.
Dass man sich offenbaren kann, dass man sich zeigen kann als Anhänger dieser extrem rechten Bewegung.
Die in der Türkei aber Teil der großen Politik ist. Seit Jahren kann Präsident Erdogan nur mit Unterstützung der rechtsextremen MHP regieren. Die drei Halbmonde waren deshalb auch nach dem jüngsten Wahlsieg Erdogans in vielen deutschen Städten zu sehen. Und so schwingen im türkischen Jubel bei dieser EM auch politische Zeichen mit. Auch dann, wenn nach Abpfiff im Stadion zehntausende Fans das alte nationalistische Lied »Meine Heimat« anstimmen.
Das deutsche Team ist dann erst am Sonntag dran, um 21 Uhr in Frankfurt gegen die Schweiz. Dann geht's um den Gruppensieg in der Gruppe A. Die Vorbereitung im deutschen Lager in Herzogenaurach, sie läuft. Unter anderem auch mit der Pressekonferenz. Da durften heute Dennis Undaff und Chris Führig ran, zwei VfB Stuttgart-Profis. Die hatten ja schon am Mittwoch gegen Ungarn ihren großen Auftritt als Einwechselspieler in dieser Partie. Und heute dann eben bei der Pressekonferenz. Anne van Eickels.
Achtung, Rutschgefahr beim letzten Vorrundenspiel gegen den stärksten Gruppengegner. Gegen die Schweiz will sich die deutsche Mannschaft aber keinen Ausrutscher erlauben.
Natürlich passen wir auf. Wir wissen um deren Qualität, haben dann einen Gameplan für das Spiel.
Dennis Undaff hat am Sonntag hoffentlich auch die richtigen Schuhe dabei. Der Rasen im Frankfurter Stadion gleich nach zwei EM-Spielen, nämlich einem Acker. Die Probleme auf dem Rutschrasen in Frankfurt kennt Chris Führig schon aus der Bundesliga.
Er ist extrem seifig, also der rutscht sehr schnell raus, also geht sehr schnell kaputt und da hat man so ein bisschen Probleme, den Halt zu behalten.
Inzwischen hat sich sogar die UEFA eingeschaltet und es gibt einen detaillierten Plan, um die Qualität des Platzes wieder zu verbessern. Dennis Undaff nimmt das alles ganz pragmatisch.
Im Endeffekt muss man schauen, dass wir trotzdem am Sonntag gewinnen. Ob wir auf Rasenspiel, auf Stein spielen, ist egal. Wir müssen gewinnen.
Die deutsche Mannschaft will schließlich Gruppenerster werden und freut sich über die Fan-Euphorie im ganzen Land, betont Chris Führig.
Mit den deutschen Fans im Rücken ist schon mal was ganz Besonderes, was die Mannschaft auch extrem motiviert, alles auf den Platz zu geben.
Am besten ohne Ausrutscher.
Schiedsrichter im Spiel gegen die Schweiz wird übrigens der Italiener Daniele Orsato sein. Das hat die UEFA heute Morgen bekannt gegeben. Gutes Omen. Bisher hat Orsato 5 deutsche Spiele gepfiffen. Verloren hat die DFB 11 keines davon.
Danke, Tobias Oehlmeier. Und nun ist es wie immer Zeit für den Blick in die Kommentare der Zeitungen von morgen. Zusammengestellt von Inga Gebauer und präsentiert von Thomas Pelzer.
Es geht um die Migrationspolitik, die in den vergangenen Tagen zentrales Thema bei der Ministerpräsidentenkonferenz und auch bei der Tagung der Innenminister war. Abschieben um jeden Preis, das scheint mittlerweile Konsens bei Bund und Ländern zu sein. moniert der Südkurier aus Konstanz. Dabei ist eine bemerkenswerte Eskalation zu beobachten. Ging es kurz nach der Messeattacke von Mannheim nur um Abschiebungen explizit krimineller Asylbewerber, kam gleich danach die Forderung nach Verfahren in Drittstaaten hinterher. Inzwischen wird der subsidiäre Schutz grundsätzlich in Frage gestellt. Das alles zu hohen Kosten, die etwa für rechtssichere Asylprüfungen in anderen Ländern anfallen würden. Oder zum Preis, dass sich Deutschland erpressbar macht gegenüber Despoten in Syrien und Afghanistan. Der Tagesspiegel aus Berlin meint dagegen, die Zuwanderung sorgt die Deutschen inzwischen mehr als alles andere. In der Bevölkerung herrschen Angst vor steigender Kriminalität, Überfremdung, dem Islam. Diese Realität muss man anerkennen, auch weil die Ängste nicht imaginiert sind, sondern die Herausforderungen tatsächlich gigantisch. Die Lösungen dafür werden Härte erfordern. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle mahnt, Bund und Länder müssen aufpassen, dass sie nicht zu hohe Erwartungen schüren. Jedes Mal, wenn sie den Eindruck erwecken, als hätten sie einen Meilenstein erreicht, droht die Enttäuschung zu wachsen. Schaut man nämlich ins Kleingedruckte, sind die Meilensteine, wenn überhaupt, nur Meilensteinchen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung findet, man dürfe Vorschläge wie Asylverfahren in Drittstaaten nicht kleinreden. Wenn Bundesinnenministerin Faeser Erwartungen dämpft und von Bausteinchen spricht, dann muss sie sich fragen lassen, warum sie bislang weder in Brüssel noch in Berlin dadurch aufgefallen ist, dass sie aus Bausteinchen wenigstens ein Häuschen bauen kann. Davon hängt ab, ob die Bausteinchen der Populisten noch weiter in den Himmel wachsen. Die Süddeutsche Zeitung greift den Besuch von Bundeswirtschaftsminister Habeck in Peking auf und vergleicht den aktuellen Zustand der Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und China mit einer, Zitat, sehr, sehr alten Ehe. Die Liebe ist erkaltet, aber für eine Trennung fehlt beiden Seiten die Kraft. Wie abhängig Deutschland längst ist, weiß auch Peking. Deutschland wird sich von dem dominanten Partner etwas lösen müssen. Die Beziehung beenden kann es nicht. Die Frankfurter Rundschau ist überzeugt, an einem wirtschaftsschädlichen Konflikt ist China sicher derzeit nicht interessiert. Schließlich läuft es ökonomisch nicht rund. Kurzfristig können die EU-Staaten womöglich einen Handelsstreit verhindern. Doch es spricht vieles dafür, dass es ruppiger wird. Denn die USA erhöhen schrittweise den Druck auf China.
Soweit unser Blick in die Zeitungen von morgen. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Im Studio war Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.